Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Hallo zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, einem Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier mit Jan Isiapar, Psychologe und Dozent.
Und ich sitze hier mit Jacqueline Scheiber, Autorin und studierte Sozialarbeiterin aus Wien.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht. Es geht ums Zuhause.
Das Thema Zuhause ist eigentlich für uns alle ja irgendwie omnipräsent, aber für jeden ist Zuhause ja eigentlich etwas anderes.
Was bedeutet Zuhause für dich? Oder anders gefragt, wo fühlst du dich zu Hause, Can?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die Antwort wahrscheinlich ein bisschen komplizierter ist als bei den meisten Menschen.
Du, wir haben Zeit.
Wir haben tatsächlich Zeit, ja. Zuhause ist für mich zunächst tatsächlich nicht nur ein Ort, sondern es ist für mich tatsächlich auch mehr so eine Art Gefühl. Aber wenn ich das ein bisschen konkreter ausdrücken müsste, würde ich sagen, dieses Gefühl erstreckt sich von den zwei Orten, wo mein Leben sich eigentlich im Großen und Ganzen zugespielt hat. Und das ist zum einen die schönste Stadt der Welt, Frankfurt am Main. Ich sehe das schon so und wunderschön. Also ich bin der Frankfurt-Botschafter. Frankfurt ist toll. Frankfurt muss man eigentlich gut finden. Und tatsächlich aber auch neben Frankfurt eine Stadt, die 3000 Kilometer weiter ist, nämlich Ankara, also die Hauptstadt der Türkei. Und ich bin in der Türkei, also in Ankara, geboren und habe da auch bis zu meinem 8. Lebensjahr gelebt. Habe auch die erste Klasse in der Türkei besucht, bis ich das nicht mehr gemacht habe. Und ja, bin ich dementsprechend mit meinen Eltern irgendwann nach Deutschland ausgewandert. Und lebe tatsächlich seitdem auch immer in der Rhein-Main-Region, also immer tatsächlich in Frankfurt und Umgebung. Das sind so die zwei Orte, in denen sich zumindest meine Heimat zugespielt hat. Aber wie gesagt, das sind ja eigentlich nur zwei Orte. Und diese zwei Orte wären aber eigentlich gar nichts ohne ein bestimmtes Gefühl, bestimmte Erinnerungen, bestimmte Menschen und bestimmte Dinge, die man erlebt hat. Ohne diese Dinge wäre diese zwei Städte eigentlich nur eine Anhäufung von
Straßennamen, ja, und Gebäuden und, ja, Ausblicken.
Oder in Frankfurt Stahl, Beton und Glas, ne, wie man so schön sagen würde. Und ja, das sind vielseitige Erinnerungen und Gefühle und Erinnerungen, die einen eigentlich auch außerhalb dieser Orte einholen können und wo man eigentlich auch dieses Heimatgefühl entwickeln kann. Das ist verrückt.
Ich finde, man kennt's so mit Speisen zum Beispiel. Also ich finde, gerade Essen oder Gerüche sind Dinge, die mich total zu Hause sein lassen können, obwohl ich ganz woanders bin. Wenn ich irgendein Kindheitsgericht oder so, ich habe erst kürzlich das erste Mal versucht, was vegetarisch zu kochen, was ich in meiner Kindheit urgern gegessen habe, von meiner Oma. Und als mir das gelungen ist, habe ich mich sofort so heimelig und wohlig gefühlt.
Das ist doch schön. Ja, dann würde ich die Frage tatsächlich an dich auch zurückgeben. Was ist denn eigentlich Heimat für dich, Jacqueline?
Ich komme ja, oder ein Teil meiner Familie kommt ja aus Ungarn und ich habe sehr, sehr viel Zeit in Ungarn verbracht und der Großteil meiner Familie lebt auch dort. Und ich würde sagen, für mich ist zu Hause einerseits die Sprache, also ich spreche halt mit niemandem außerhalb meiner Familie Ungarisch und insofern fühle ich mich, wenn ich Ungarisch spreche, bin ich irgendwie eine andere Version von mir selbst und irgendwie auch eine Version, die zu Hause bedeutet. Und auf der anderen Seite, ich hatte zum Beispiel in meinem Leben immer so eine große Sehnsucht nach zu Hause. Also ich bin sehr, sehr viel umgezogen, ich habe an ultra vielen Orten gelebt. Also ich war jetzt kein coole Travel-Maus oder so, sondern wir sind einfach mit meiner Mama oft umgezogen und ich hatte nie dieses Elternhaus, in das man immer zurückkommt und der Stufenaufgang hat noch so Schrammen, als man das erste Mal mit dem Rad gefahren ist. Also weißt du, so Dinge, die irgendwie so wie in Ewigkeit gegossen sind und wo man weiß, ah, das ist zu Hause. Das hatte ich nicht und ich glaube, deswegen hatte ich immer so eine große Sehnsucht und bin zum Beispiel total bemüht, mein Zuhause in Wien, in der schönsten Stadt der Welt, einzurichten und mich eben wohlzufühlen und bin so eine totale Nestbauerin geworden. Also ich habe auch gar keine große Freude am Reisen. Mich überfordert das total oft. Ich will eigentlich auch gar nicht weit weg von zu Hause sein. Ich bin am glücklichsten, wenn ich es daheim in meiner Wohnung fein habe. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir uns den Ball so hin und her spielen mit den Fragen und vielleicht geht beim der einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch schon so ein Film los, wie viele unterschiedliche Sachen auch zu Hause bedeuten kann. Also es ist ja tatsächlich einfach nicht vier Wände oder ein Stück Land, sondern es ist so, so vielschichtig und es kann auch eine Kombination der Dinge sein.
Ja, wahrscheinlich ist es sogar für die meisten eine Kombination dieser Dinge. Und wahrscheinlich ist es sogar auch so, dass für Menschen, die wahrscheinlich so eine etwas kompliziertere Hintergrundstory haben, dass dieses Gefühl auch so oft ein bisschen abstrakter sein mag. Also für mich ist das natürlich auch mit Orten verbunden, aber es ist tatsächlich auch eher so ein Gefühl. Du hast ja zum Beispiel von Gerüchen berichtet, die für dich so ein Zuhause-Gefühl aufflammen lassen. Und das ergibt ja eigentlich auch absolut Sinn, weil Gerüche können durchaus Erinnerungen in uns auslösen, die halt wirklich sehr spät zurückreichen.
Mit am stärksten, oder? Sind Gerüche nicht sozusagen der kürzeste Weg zur
Absolut.
Erinnerung.
Ja, es ist schon so und das liegt mitunter auch daran, dass der Geruchssinn einfach so einer der wichtigsten Sinne in dem Sinne war, dass es halt auch immer überlebenswichtig war. Also ein gewisser Geruch konnte halt durchaus
verderbliche Lebensmittel
oder für giftige Dinge und etc. Und da kommt das natürlich auch so ein bisschen her und das ergibt ja dementsprechend auch Sinn, aber es kann genauso halt auch mit positiven Dingen assoziiert sein. Und ich habe das tatsächlich auch immer so erlebt, dass so diverse Gerüche in mir halt auch so wirklich sehr, sehr weit zurückliegende Erinnerungen hervorgerufen haben. Ich hatte dir das ja auch schon mal im Vorfeld des Podcasts erzählt. Ich war jetzt für 5 Jahre nicht mehr in der Türkei, also in Ankara, da wo ich auch geboren bin. Und hatte auch so ein bisschen persönlich so den Zugang zu nicht verloren, aber so ein bisschen nicht mehr so wirklich im Fokus gehabt, sagen wir es mal so. Und der Moment, als ich dann so in die Wohnung meiner Großmutter kam und es genauso gerochen hat wie damals, so nach denselben Lebensmitteln oder nach denselben Hygieneartikeln sogar, ne? Das hat schon auch wirklich etwas in einem ausgelöst und diese ganzen Sinne, so dann habe ich dann irgendwie ihre selbstgemachte Marmelade probiert und dann habe ich dann etwas gegessen und es war irgendwann wirklich, also am ersten Tag, wo ich in dieser Wohnung war, das war schon ein bisschen too much. So, ne? Das waren wirklich so viele verschiedene Erinnerungen, die da einfach in dem Moment hochgekommen sind, sodass ich damit echt so, ich will jetzt nicht sagen überfordert war, aber das war schon eine Überstimulation. Und wo wir auch gerade von verschiedensten Lebensmitteln, Gerüchen und Sinneseindrücken sprechen in Bezug auf dieses Zuhausegefühl, könnten wir eigentlich auch schon zu unserem ersten Bild kommen. Und zwar hat uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zur Verfügung gestellt ein Bild von Paula Modersohn-Becker.
Vopswede war ja diese Zusammenkunft, wo sich viele Künstler und Künstlerinnen zusammengezogen sind aufs Land und dort geschaffen haben. Auch ein bisschen eine privilegierte Situation, finde ich, weil im speziellen Modersohn-Becker auch ab und zu nach Paris gereist ist und in Paris so ein zweites Zuhause gefunden hat. Und das Bild zeigt ja ein Stillleben von Früchten, was für die damalige Zeit eigentlich sehr exotische Früchte waren. Also wir sehen hier Bananen und Orangen und Zitronen und dieses Stillleben hat zu der Zeit gerade auch so eine Renaissance erfahren. Also wir sprechen von Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Da wurde das langsam wieder ein bisschen in. Und sie hat sich halt auch auf ihren Reisen inspirieren lassen und hat diese Eindrücke dann in dem traditionellen Bild des Stilllebens wiedergegeben. Ich finde, das ist ein sehr hübsches Bild. Es könnte halt auch einfach eben in jedem Haushalt so ein gedeckter Tisch mit Früchten rumliegen. Es ist schon, finde ich, irgendwie ein guter Marker dafür, wie es zu Hause ausschauen kann.
Bananen, Orangen, Zitronen und Tomaten auf einer weißen Tischdecke. Kein allzu ungewöhnliches Bild. Wie Jacqueline es schon festgestellt hat, kommt es sicherlich der ein oder dem anderen aus dem eigenen Zuhause bekannt vor. Paula Modersohn-Becker, eine der wichtigsten Künstlerinnen der Moderne, stellt dieses Stillleben aber keineswegs realitätsnah oder gefällig dar. Sie bricht radikal mit der traditionellen Vorstellung des Stilllebens des 17. Jahrhunderts. Zu der Zeit wurden die dargestellten Objekte möglichst realistisch gezeigt. Eine wichtige Funktion des Stilllebens war zudem die Vermittlung von Reichtum sowie religiösen und moralischen Botschaften. Paula Modersohn-Becker hingegen drapiert das weiße Leinentuch bewusst unordentlich, lenkt den Blick auf die Farben und Formen des Obstes und schafft so eine ganz neue Ordnung. Wie auch andere Kunstschaffende der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts experimentiert auch Modersohn-Becker mit diesem traditionellen Bildmotiv. Ihre eigensinnigen wie modernen Stillleben zählen zu den unverfänglichen Motiven Modersohn-Beckers und damit zu den am häufigsten gesammelten und ausgestellten Werken der Künstlerin. Modersohn-Becker wurde zwar nur 31 Jahre alt, schuf aber in dieser kurzen Lebensdauer ein unglaublich umfangreiches Werk von über 700 Gemälden sowie ca. 1500 Arbeiten auf Papier. In einer Zeit, in der es in der Kunst wenig weibliche Vorbilder gab, schaffte es die junge Künstlerin Modersohn-Becker, ein eigenständiges Werk zu erschaffen und einen eigenen Stil zu finden, der sich radikal von dem Stil ihrer Zeitgenossen unterschied. Das ist umso beeindruckender, als dass Modersohn-Becker viele Jahre in Worpswede lebte, einer der bekanntesten deutschen Künstlerkolonien. Zu dieser Zeit waren Lebens- und Arbeitsgemeinschaften unter KünstlerInnen ein recht verbreitetes Modell. Aus der Stadt zogen sie in bis dato unbekannte Dörfer, lebten, arbeiteten, aßen, sangen und spielten gemeinsam. Diese Idealgemeinschaften waren dabei wohl konstruiert und keineswegs zufällig zusammengewürfelt. In den Gemeinschaften sollte durch den ständigen Austausch und die gegenseitige Inspiration ein möglichst produktives Umfeld entstehen. Modersohn-Becker reiste, wie Jacqueline es eben schon angemerkt hat, viermal für eine längere Zeit nach Paris. Paris galt schon damals als Sehnsuchtsort vieler KünstlerInnen. Modersohn-Becker besuchte hier zahlreiche Ausstellungen, Kurse und entdeckte auch die Kunst Paul Cézannes. Die Inspiration durch den modernen Künstler Cézanne findet sich auch in diesem Stillleben Modersohn-Beckers wieder. Die junge Künstlerin verließ so den Mikrokosmos der Künstlerkolonie Worpswede immer mal wieder und holte sich in Paris neue Inspiration. Auch durch diese unterschiedlichen Umfelder konnte sie einen eigenen Stil entwickeln, der sich deutlich von dem Stil der Ausdrucksform ihrer Zeitgenossinnen unterschied.
Es ist ja auch in der heutigen Zeit mittlerweile gar nicht mehr gesagt, dass Menschen in vier Wänden ihr Zuhause finden. Also wir wissen ja mittlerweile, es gibt so Vanlife, wenn man das auf Social Media anschaut, dass Menschen irgendwelche alte VW-Busse umbauen und damit durch die Gegend fahren und aus diesem, weiß ich nicht, 5 Quadratmeter Auto herausleben. Es gibt natürlich auch Modelle, wo man sagt, die Gesellschaft wird immer älter und der Wohnungsmarkt wird immer knapper und wir müssen irgendwie Synergien bilden. Ich bin ein ganz großer Fan von diesem Modell der Mehrgenerationen-WGs oder auch, wenn man sagt, ich glaube, in Deutschland gab es das Studentinnen, die in einem Altersheim leben und dadurch günstigere Mieten haben und dafür aber einen halben Tag an Aktivitäten teilnehmen. Das hilft natürlich auch gegen die Vereinsamung, weil so eigene vier Wände können natürlich sehr wohlig und sehr, ja, warm sein, aber sie können natürlich auch die Außenwelt aussperren und Einsamkeit befürworten.
Ja, wer sagt denn eigentlich auch, dass so diese klassische Mutter-Vater-Kind-Konstellation, dass das so die einzige Art eines Zuhauses sein kann? Also eigentlich muss man ja auch sagen, der Großteil der Menschheitsgeschichte war ja eigentlich eher so, dass Menschen in Gemeinschaften gelebt haben, also in Dorfs- oder in Stammesgemeinschaften und in solchen Konstellationen eigentlich. Und das war eigentlich üblich, dass man auch jemanden in einem Haushalt hatte, eine Person, die zumindest auch ja etwas älter ist, so also jemand um die 60, 70, 80, also meistens Großvater, Großmutter. Und dementsprechend ist es eigentlich nur normal und es sollte nichts Ungewöhnliches sein, dass es da halt auch heutzutage mit den heutigen Lebensumständen einfach auch alternative Wohn- und Lebensentwürfe gibt. Und ich denke, man sollte dafür offen sein und das nicht einfach immer nur negieren, nur weil es nicht in das klassische Bild, so wie wir das so im Westen, in urbanen Regionen und etc. leben, eigentlich so ist.
Ja, ich glaube, es wird auch nicht realistisch sein, wenn man sich die Zukunftsperspektive anschaut. Also es wird sicher ein Umdenken brauchen, abgesehen davon, wie die finanziellen Entwicklungen sind. Wir wissen auch, immer mehr Menschen sind armutsbetroffen und so, dass man sich überlegt, okay, wie kann man auch Wohnen gestalten? Und da möchte ich einen Schwenke machen zu einem Thema, das mit Zuhause auch sehr stark zusammenhängt, nämlich was passiert, wenn man ein Zuhause verliert und welche Auswirkungen kann das haben? Und man hat gesehen, dass Menschen, die ihr Zuhause verlieren, also wohnungslos werden, dass die eben Reaktionen einer Trauer und Depression haben. Und spannend finde ich, ich habe mir eine Studie angesehen. Man kann sich fragen, so macht der Verlust eines Zuhauses krank? Und da hat man sich vor fast 20 Jahren auf der Universität Münster schon diese Frage gestellt und hat gesehen, dass 81% der wohnungslosen Männer, die befragt wurden, psychische Störungen aufweisen. Ein Großteil davon war Suchterkrankung, also Alkohol, aber es waren durchaus auch 10% von psychotischen Störungen oder auch 4% Persönlichkeitsstörungen, also Anpassungsstörungen unter anderem. Und das war auch die Frage so, was war vorher da und was kam nachher. Aber es zeigt natürlich schon auch stark, dass diese Abwesenheit von einem sicheren Ort, an dem man sich wohlfühlt, dass der einen großen Einfluss auf die Psyche hat. Und in Wien, bin ich ganz stolz, gibt's ein tolles Modell dazu. Das nennt sich Housing First. Und Housing First sagt, also man hat ganz lange die Meinung in der Sozialarbeit vertreten, dass Menschen, die lange wohnungslos waren, erst wieder lernen müssen, wohnfähig zu werden. Das heißt, man hat so Stufensysteme entwickelt, wo man gesagt hat, zuerst sind die in einer Notschlafstelle, dann sind die in einem Übergangswohnheim und immer sind sie ganz eng betreut und dann gibt es ein Langzeitwohnprojekt und irgendwann kriegen sie die eigene Wohnung. Und Housing First hat gesagt, nein, wir geben zuerst eine Wohnung, einen Mietvertrag und geben alles andere nachher. Und das ist ein total erfolgreiches Konzept mittlerweile, weil das hat vor 10 Jahren gestartet und 93% der Menschen, die vor 10 Jahren eingezogen sind, leben immer noch dort und haben es geschafft, ihre Wohnverhältnisse zu stabilisieren. Ein Take noch dazu ist, was oft verschwiegen wird, es gibt ja nicht sozusagen nur die Möglichkeit, ein Zuhause zu verlieren und dann steht man mit den Koffern auf der Straße, hat auch oft ganz, ganz unterschiedliche Gründe wie Trennung oder Arbeitsverlust. Es gibt auch die verdeckte Wohnungslosigkeit und die betrifft vor allem Frauen, die dann bei FreundInnen oder bei PartnerInnen unterkommen und eigentlich keine eigene Wohnung haben, aber halt immer irgendwo zu Gast sind, teilweise auch sich in schädlichen Beziehungen aufhalten, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Dunkelziffer.
Ja, das Modell, wovon du berichtet hast, also 93% Erfolgsquote, kann man dann dementsprechend eigentlich sagen, das ist ja schon eine ganze Hausnummer eigentlich. Und es hat mich schon auch lange, bevor ich Psychologie studiert habe, die Frage gestellt, sind diese Menschen jetzt auf der Straße, weil sie psychische Störungen haben? Oder wurden diese psychischen Störungen erst durch das Leben auf der Straße verursacht? Ich denke, beides wahrscheinlich. Mhm. Aber ich denke, es liegt auf jeden Fall auch auf der Hand und die Studienlage gibt das auf jeden Fall auch her, dass gerade viele psychische Störungen, das Funktionieren im Alltag von Menschen einfach auch so sehr beeinflussen können, dass sie einfach normalen Vorgängen nicht mehr nachgehen können, die dann dementsprechend dafür sorgen würden, dass sie die Wohnung behalten. Also sprich, wenn man jetzt nicht mehr aus psychischen Gründen arbeitsfähig ist, dann wird man irgendwann die Miete nicht zahlen können. Und wenn man die Miete nicht zahlen kann, dann wird man seine Wohnung wahrscheinlich verlieren. Es sind aber auch andere Dinge. Nehmen wir an, man hat vielleicht durch Bürgergeld oder andere Maßnahmen vielleicht doch, dass die Miete, die Kosten übernommen werden. Viele Menschen, die psychische Probleme haben, die kommen ja auch mit den ganzen bürokratischen Vorgängen ja auch nicht mehr wirklich klar. Die haben ja dann niemanden, der sie dann irgendwie so an die Hand nimmt. Und der Betreuer, den bekommen sie erst dann, wenn es schon oft zu spät ist. Und das ist sicherlich auch einer der Dinge, die man berücksichtigen sollte. Und ich denke tatsächlich auch, dass das Problem der Wohnungslosigkeit eigentlich auch ein psychisches Problem ist.
Mhm. Auf jeden Fall, weil es natürlich auch oft Menschen betrifft, die wenig Resilienz haben, also Widerstandsfähigkeit in Krisen, Lösungen zu finden. Und in dem Moment sind sie angewiesen auf ein Sozialsystem, das oft nicht tragend wird. Du hast gerade gesagt, dass es mit bürokratischen Schwierigkeiten einhergeht. Und weißt du, woran ich sofort gedacht habe? Ich kenne so viele Menschen, die auch Migrationshintergrund haben aus meiner ehemaligen Arbeit und die auch deswegen Schwierigkeiten hatten zu verstehen, wie die Bürokratie im jeweiligen Land funktioniert. Und da wollte ich nochmal so einen Abstecher machen zu Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit und welche Auswirkungen das eigentlich auf unser Zuhausegefühl und auf unsere Identität macht, weil ich glaube, du hast dir angeschaut, was das in unserem Gehirn auslöst.
Das Themenfeld Sprache und Gehirn, das ist so ein riesiges Themenfeld. Aber vielleicht machen wir irgendwann dazu mal eine eigene Folge. Aber was wir dazu vielleicht sagen können an der Stelle ist, dass Sprache, beziehungsweise die Sprache, die man spricht, die Sprache, die man als Muttersprache spricht, auf jeden Fall einen gewissen Einfluss darauf hat, wie diverse Areale im Gehirn miteinander in Verbindung stehen. Früher hat man ja immer so dieses Bild gehabt, dass es im Gehirn immer verschiedene Areale gibt. Jedes Areal ist für etwas zuständig, so fast schon wie so eine moderne Organisationseinheit oder so. Man kann sagen, dass dies nur wahrscheinlich teilweise zutrifft. Das Gehirn arbeitet eigentlich mehr so in Netzwerken, könnte man sagen. Und je nachdem, zum Beispiel welchen Job wir haben oder welche Tätigkeiten wir oft ausführen oder abhängig von vielen, vielen, vielen verschiedenen Faktoren, es sind diese Netzwerke im Gehirn noch anders ausgebildet. Und es hat sich gezeigt, dass auch die Sprache, die man spricht, auf dieses Netzwerk einen gewissen Einfluss hat. So hat eine Studie zum Beispiel gezeigt, dass Personen, die Arabisch als Muttersprache haben, bei denen sind viel mehr verschiedene Gehirnareale untereinander verbunden, als bei Menschen, die zum Beispiel ja Deutsch sprechen oder eine westeuropäische Sprache sprechen.
Also die lateinischen Sprachen wahrscheinlich.
Ja, ne? Also so indoeuropäische, naja, indoeuropäische nicht, aber westeuropäische Sprachen jetzt eigentlich, eher so europäische Sprachen sprechen. Ja, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese Sprache halt auch irgendwie das Gehirn prägt. Und das Interessante ist ja, wenn man eine neue Sprache lernt, kann man sein Netzwerk dementsprechend noch erweitern. Und das ist eigentlich eine coole Nachricht, finde ich.
Und das kann ja auch irgendwie in weiterer Folge dazu führen, dass man sich an vielen Orten zu Hause fühlt. Auch ich stelle mir vor, Menschen, die viele Sprachen gelernt haben, auch in ihrer Ausbildung und dann halt reisen und sich mit einer Sprache zurechtfinden in einem fremden Land, das gibt einem halt auch mehr das Gefühl, dass man irgendwie sicher ist. Und da denke ich schon an das nächste Bild, das ich vor mir liegen habe, nämlich von Johann Wilhelm Schirmer. Es geht um eine Meeresstudie und ich blicke in die Wellen und in das schäumende Nass und ich denke sofort irgendwie an den Süden, wobei es wahrscheinlich auch eine Ostseelandschaft sein könnte.
Hätte ich jetzt auch vermutet.
Aber ich denke an den Süden und stell mir einfach vor auch, wie das sein mag, wenn man irgendwo in der Ferne ist und sich geborgen fühlt, weil man sein Zuhause mit dabei hat. Man sagt ja auch manchmal so, home is where the heart is.
Das könnte auch ein Motto des Malers Johann Wilhelm Schirmers gewesen sein. Mit der Meeresstudie bei Etretat entführt Schirmer die BetrachterInnen in die Normandie. an den Küstenort Etretat, der nicht nur KünstlerInnen in seinen Bann zieht und gezogen hat. Schirmer verstand es dabei wie kaum ein Zweiter, den Zauber und die Dynamik des Naturspiels wiederzugeben. Wie wir es heute von der Fotografie kennen, fängt Schirmer hier den perfekten und augenblicklichen Moment ein. Er beobachtete die Natur genau und gab sie in den kleinsten Details mit größter Präzision und Lebendigkeit wieder. Schirmer war für seine Fähigkeit, Landschaftsdarstellungen beeindruckend realistisch darzustellen, bekannt. Gemeinsam mit anderen Künstlern erkundete Schirmer intensiv die Natur, fertigte detaillierte Studien und Gemälde an und gründete schließlich die sogenannte Düsseldorfer Schule der Landschaftsmalerei. Schirmer unternahm auch mehrere Studienreisen, neben der Normandie unter anderem auch nach Italien, und reiste sein Leben lang viel. Seine Reiseeindrücke hielt er in seinen romantisierten Landschaftsdarstellungen fest. Für diese ist er noch heute bekannt und beliebt. Vor allem bei den LandschaftsmalerInnen des 19. Jahrhunderts war das Reisen und Leben an verschiedenen Orten zur Suche nach Inspiration und zum produktiven Arbeiten ein fester Bestandteil. Bis heute ist das Erkunden neuer Gegenden eine wichtige Inspirationsquelle für KünstlerInnen und Kreative.
Wir haben ja auf dem Bild von Schirmer gesehen, dass die Wellen und so eine angedeutete Klippe auf dem Bild zu sehen sind. Und ganz ehrlich, wenn ich so durch meinen Feed scroll, dann sehe ich manchmal ähnliche Bilder, die aus einem Van raus fotografiert werden. Und die Leute sind so, hier bin ich heute aufgewacht. Kannst du dir und damit auch mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, wieso man sich manchmal auch weit weg von zu Hause am wohlsten fühlt?
Ich denke, der Begriff des Fernwehs wird uns allen ein Begriff sein. Und tatsächlich ist es halt so, dass man, um sich wohl zu fühlen, um sich gut zu fühlen, muss man ja nicht immer daheim oder zu Hause sein. Also das ist ja eigentlich immer ein Trugschluss. Oft ist es ja tatsächlich auch so, dass wir gerade so uns nach der Ferne sehen. Und Fernweh ist auf jeden Fall ein Gefühl, was nicht unterschätzt werden sollte. Und es ist tatsächlich auch so, dass Reisen, also Menschen, die oft reisen, das ist ja oft auch mit gewissen Eigenschaften ja auch verbunden. Es reist ja nicht jeder gerne viel. Also jemand, der wirklich gerne viel reist, dieser hat wahrscheinlich ein größeres Bedürfnis danach, neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu machen. Also in der Psychologie nennt man diese Eigenschaft Sensation Seeking oder Novelty Seeking. Also da gibt es verschiedene Begriffe. Also jemand, der sich dementsprechend nach Neuem sehnt, nach neuen Erlebnissen sehnt.
Aber gibt es nicht auch irgendeine bestimmte Idee davon, warum es manchmal die Distanz so wichtig ist zu dem, wo man herkommt oder wo man vielleicht auch sich zugehörig fühlt? Also ich kenne das auch ein bisschen, dass man sich in der Fremde manchmal sicherer fühlt, weil man eben nicht überall erkannt ist.
Das mag mitunter vielleicht sogar auch am Kontrast liegen, den so die Ferne und das andere in uns einfach auslöst. Oft ist es ja aber auch so, dass Dinge, obwohl sie eigentlich sehr fern sind, uns trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise bekannt sind und vertraut sind oder sie uns einfach aus welchem Grund auch immer irgendwie positiv erscheinen. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung dabei, dass man so den Balanceakt hinkriegt zwischen dem Gewohnten und dem Ungewohnten und dass man beides gekonnt navigieren kann und dass man vielleicht nicht in beiden versackt, sondern dass man einfach eine Balance zwischen beiden herstellt. Aber manche Leute brauchen diese Balance auch nicht. Und das ist auch okay so. Es muss ja nicht jeder reisen. Also das ist auch so eine Sache, das ist ja so in unserer heutigen Zeit so ein kleines Tabu eigentlich. Aber es ist auch nicht jeder dazu gezwungen, tatsächlich auf Globetrotter zu machen, mit dem Backpack durch Bali zu reisen und etc. Dazu ist ja auch eigentlich niemand gezwungen. Und jeder kann das ja am Ende des Tages so handhaben, wie er will. Und oft habe ich so zumindest den Eindruck, und du kannst mir mal gerne deine Erfahrungen dazu berichten, dass es schon so in vielen Kreisen so einen gewissen gesellschaftlichen Druck gibt, zu verreisen. So, verreisen ist für viele Leute, es ist einfach wichtig, es gehört dazu.
Ja, ich glaube, das ist so auch ein Thema der Zugänglichkeit und auch ein Thema so, in welchen Kreisen man sich mittlerweile bewegt. Weil wenn ich so auf meine Familie schaue, die machen eigentlich nie Urlaub oder kaum Urlaub. Die machen Urlaub im eigenen Garten und verreisen können und neue Kontinente entdecken, ist halt ein wahnsinniges Privileg und fast darüber hinaus noch in meinen Augen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, als es um Moda Sombeka ging, die ja teilweise auch in Paris sich aufgehalten hat, was für ein Privileg damit einhergeht, dass man sich entscheiden kann, wo man lebt und dass man eben mehrere Orte gleichzeitig sein oder ihr Zuhause nennt.
Absolut. Also eine Wahlheimat überhaupt haben zu können. Einen Ort zu haben, wo man sagen kann, oh, ich möchte jetzt hier leben und da leben. Also das ist ja schon innerhalb eines Landes ein großes Privileg. Aber welches große Privileg ist das denn jetzt zum Beispiel, welches wir als EU-Bürger haben? Mhm. Dass wir uns einfach relativ unkompliziert in einem anderen Land niederlassen können.
Und wir waren jetzt ganz viel in den Innenräumen und auch unterwegs und wir sind durch die Landschaften gereist. Aber ich finde, eine große Rolle gibt's auch noch in dem Zuhausebegriff, nämlich die Heimat. Und Heimat ist irgendwie ja auch konnotiert mit Kultur und Traditionen und Bräuchen. Wenn ich allein daran denke, was zum Beispiel wiederkehrende Feiertage und Feste bedeuten, das hat natürlich eine Prägung. Man sagt ja auch irgendwie, zu Weihnachten fährt man nach Hause und das ist so das Fest der Familie zum Beispiel für einen Teil der Personen, die das feiern, ist das ein total wichtiger Brauch und eine wichtige Tradition. Auf der anderen Seite vielleicht in ländlichen Regionen ist es wichtig, dass man bei irgendwelchen Schützenfesten
Kerb.
Ja, oder irgendwelchen Trachtaufmärschen, Blasmusik in Österreich zusammenkommt. Und ich muss sagen, ich habe kürzlich von einer Musikerin aus Österreich eine sehr spannende Perspektive darauf gehört, weil meine erste Reaktion auf Bräuche und Traditionen waren schon auch immer ein bisschen eine Ablehnung, weil ich das so stark gekoppelt habe an einen patriotistischen und nationalistischen Gedanken, den ich persönlich ablehne, weil ich immer finde, wir können uns nicht aussuchen, wo wir geboren werden. Es ist ein totaler Zufall, dass ich in Österreich aufgewachsen bin und einen österreichischen Pass habe. Aber ich genieße schon auch manche Traditionen und vielleicht kann man das so ein bisschen voneinander trennen und sagen, Traditionen und Bräuche können urcool sein, wenn sie nicht geschlossen von der Welt sind, also wenn sie offen auch sind und das Ursprüngliche wieder hereinlassen, nämlich in einer Gemeinschaft zusammenkommen. Was denkst du darüber?
Ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Und dadurch, dass auch ich ja einen Migrationshintergrund habe und so ein bisschen von dem kulturellen Geschehen in meinem Ursprungsland ja so ein bisschen entfernt bin, freue ich mich eigentlich immer wieder, wenn ich irgendwie so mal damit konfrontiert bin, sei das jetzt hier oder in der Türkei selbst. Und ich finde persönlich, dass es von Politik abgekoppelt sein muss, dass man Bräuchen und Traditionen, dass man diese halt auch irgendwie zelebriert. Und dass dies eigentlich so von diesem Chauvinistischen auch abkommen sollte. Also ich halte das einfach für wichtig, weil es ist ja eigentlich am Ende einfach nur ein Teil der eigenen Kultur. Ich finde dementsprechend, dass es eigentlich eher eine neutrale Sache sein müsste, dass das eher unpolitischer Natur sein müsste, diesen Traditionen und Bräuchen einfach nachgehen zu können, weil man kann ja, wie du schon erwähnt hast, einfach gar nichts dafür, dass man in einem gewissen Kulturraum eigentlich auch ist, so, außer man ist da irgendwann freiwillig hingezogen. Bin mit 8 Jahren hergekommen, ich kann nicht mehr behaupten, dass ich freiwillig nach Deutschland gekommen bin, so, ne? Und nichtsdestotrotz mag ich und liebe ich auch viele Aspekte der türkischen Kultur zum einen, aber auch der deutschen Kultur. Bin jetzt zum Beispiel nicht so der große Oktoberfestgänger oder sowas, so, ne? Aber so kleinere Volksfeste oder kleinere Dorffeste, wenn man mal sowas eingeladen ist. Ich bin ja eigentlich ein Stadtkind, ne? Ich finde das eigentlich immer sehr schön und ich finde es eigentlich grundsätzlich eine schöne Sache. Und für mich ist das, wie schon erwähnt, ist das eine absolut unpolitische Sache, solchen Sachen einfach auch nachzugehen.
Die österreichische Regierung hat vor ein paar Monaten eine Kampagne rausgebracht, wo sie so gesagt haben, so ja, das ist die österreichische Leitkultur und an das müssen sich sozusagen Menschen anpassen, die an das Land kommen. Und das war ein ganz großer Eklat, zumindest in den liberalen und progressiven oder linken Räumen, weil eben so Bilder von Trachten und Blasmusiker aufmärschen gezeigt wurden. Und ich war auch sehr empört. Und jetzt, wo wir hier sitzen, denke ich mir so, man kann das durchaus eben zeigen, schön finden, aber ich würde mir auch wünschen, dass diese Landschaften diverser sind. Wir sind eben mittlerweile auch als Nationen und als Kulturen keine Inseln mehr, die abgeschottet von der Welt leben, sondern wir wissen einfach, dass diese ganzen Bewegungen von Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Biografie ein neues Zuhause etablieren müssen und vielleicht auch in ihrem Leben ihren Heimatbegriff neu definieren müssen, weil sie gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, dass die Platz finden auch in diesen Brauchtümern und in den Gemeinschaften, die von Anfang an eigentlich dafür gedacht waren, Solidarität zu feiern, statt sich auf eine verkappte Nationalität zu besinnen und zu versteifen, meiner Meinung nach.
Durchaus. Und ich glaube, Solidarität und auch so ein gewisses Gemeinschaftsleben sind auch wichtige Stichworte hierbei, weil, seien wir mal ehrlich, also heutzutage ist es oft so, dass es viele Menschen gibt, die halt nicht irgendwo halt sind, wo sie vielleicht ursprünglich herkommen oder die halt aus irgendeinem Grund, auch wenn sie aus dem Ort kommen, einfach anders sind als andere. Das können viele verschiedene Gründe sein. Und auch ich würde mir wünschen, dass das inklusiver ist. Und ich würde mir, wie schon erwähnt, auch wünschen, dass das, falls das denn weiterleben soll, weil da muss man sich an dieser Stelle auch mal fragen, so, will man denn, dass diese Brauchtümer in der Zukunft auch weiterhin existieren oder will man einfach nur, dass das nur so ein, wie schon erwähnt, dass das nur so ein altbackenes Ding bleibt, weil wenn sich Menschen wünschen, dass diese Sachen in der Zukunft auch weiterhin existieren, dann werden diese Dinge sich auch irgendwie ändern müssen. So, also Kultur, und das muss man, glaube ich, fast niemandem erzählen, ist eine Sache, die stets im Wandel ist. Und auch diese Brauchtümer, ich verstehe natürlich und finde es auch gut, wenn man die bis zu einem gewissen Grad auch konserviert. Aber diese Sachen sollten ja eigentlich dynamisch sein, wenn sie ja weiterhin überleben wollen. Und wenn sie nicht mehr dynamisch sind, dann wird es das einfach nicht mehr geben.
Und das, was es ja eben wirklich schon sehr, sehr lange gibt, ist dieses Zusammenkommen. Und das sehen wir auch auf dem nächsten Bild, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe mitgebracht hat und das hier vor uns liegt. Ich sehe eine sehr traditionelle ländliche Szene, die gerade in die Kirche gehen. Und ja, die Menschen sind in Tracht ein bisschen herausgeputzt, ich würde sagen auch so ein bisschen dörfliche Kleider, Bäuer und Bäuerinnen, und wir sprechen von einem Bild, das Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, und ich würde sagen, es ist eine Szene, die es heute noch genauso zu sehen gibt.
Also bei mir in Frankfurt nicht.
Tatsächlich scheint die Szene in diesem Gemälde des Malers Wilhelm Hasemann einem Klischee des traditionellen Schwarzwaldlebens entsprungen zu sein. Der Maler lebte in Gutach, einem sehr ländlichen und traditionellen Teil des Schwarzwaldes, aus dem auch der für den Schwarzwald typische Bollenhut stammt. Hasemann selbst wurde zwar in Brandenburg geboren, zog dann nach dem Kurzstudium und einigen Stationen, aber durch einen Zufall für einen Auftrag nach Gutach in den Schwarzwald. Der Maler Hasemann und seine Frau brachten sich hier nicht nur bei der Bewahrung des Brauchtums ein. Hasemann prägte durch seine Werke des einfachen, bäuerlichen Lebens das idealisierte und romantisierte Bild des Schwarzwalds. Vor allem in unruhigen Zeiten mag eine vermeintliche Einfachheit und ein Heimatbezug anziehend wirken. Das wusste anscheinend auch Hasemann einzusetzen. Er zeigte und vermarktete auf seinen Gemälden eine Schwarzwald-Idylle. Anstelle des tatsächlichen Alltags der Schwarzwälder Bevölkerung stellte er die Feste und Rituale der Landesbevölkerung in den Mittelpunkt.
Also auf mich hat das Ganze etwas sehr, sehr Friedliches, aber auch etwas sehr Geordnetes. Also die Welt ist da einfach in Anführungsstrichen in Ordnung, wobei ich nicht sagen will, dass alles andere nicht in Ordnung ist, so, aber so, dass die Dinge laufen einfach so ihren Lauf und dieses Traditionelle, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, ist so selbstverständlich für diese Menschen. Es wird nicht irgendwie pompös zelebriert oder so. Die Menschen tragen da halt ihre Tracht oder es ist ja Sonntag, so ihr Sonntagskleid und diese Dinge. Und das ist für die einfach da selbstverständlich und ganz normal, da einfach hinzugehen.
Ich musste sofort an eine kleine Anekdote denken, als ich vor 2 Jahren auf Schreibklausur am Land war und ich war in so einem Dorf, wo 90 Personen gelebt haben. Ich habe es dann gegoogelt und war eben in so einem verlassenen Haus und ich habe die ganze Woche keine Menschenseele gesehen. Ich bin niemandem begegnet außer dem Jäger und bin da immer mit meinem Hund spazieren gegangen und plötzlich am Sonntag kamen in Scharen die Menschen an dem Haus vorbei, weil sie alle in die Kirche gegangen sind. Und das war so eine, ja, absurde Szene, weil ich mir so dachte, so spannend, das Leben spielt sich eben sehr zurückgezogen ab. Also es ist jetzt total überzeichnet und plakativ, aber es war halt dieser kurze Ausschnitt von ich bin da 10 Tage und in den 10 Tagen läuft mir niemand über den Weg. Und dann eben zu dieser religiösen Tradition kommen sie alle hervor. Und danach wurde aber auch irgendwie am Marktplatz gemeinsam gegessen und so. Ich finde das eigentlich ganz schön.
Das ist spannend, weil das zeigt ja eigentlich, dass dieser sonntägliche Kirchbesuch für diese Menschen noch so ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis ist. Ich nehme mal an, wahrscheinlich war die Bevölkerung da so ein bisschen älter, so im Schnitt. Und wahrscheinlich spielt sich das Leben da so eher in den eigenen 4 Wänden für sehr viele Menschen ab. Aber für den sonntäglichen Kirchbesuch haben sie sich dann doch noch zusammengefunden und gehen dahin. Und stellt sich dann aber allerdings dann auch so die Frage, gehen denn die Menschen, die zu sowas dann gehen, dann auch, ist das immer freiwillig? Weil wenn ich mich mit vielen Freunden, die aus dem ländlichen Gebiet so kommen, unterhalte, dann ist es wirklich, ist so die jährliche Kerb, die bei denen im Dorf stattfindet, da muss man hin.
Ja.
Da muss man hin und da muss man auch gesehen werden und es sieht alles ausgelassen aus, ist aber eigentlich auch oft so kalkulierend. Ne?
Und das können halt schon auch enge Korsette sein für Menschen, die zum Beispiel aus einem Elternhaus kommen oder aus einem Zuhause kommen und sich ihre Identität in eine andere Richtung entwickelt hat. Also ich spreche von queeren Menschen oder auch von Menschen, die eine Transformation durchlaufen sind und die dann vielleicht auch an diese Orte gar nicht mehr zurückkehren können, weil ihre Identitäten dort nicht anerkannt sind und sie sich dort nicht sicher fühlen. Und da finde ich es auch wichtig, dass man an anderen Orten, in anderen Synergien auch dieses Solidaritäts- und zwischenmenschliche Zuhausegefühl fördert. Also ich habe ganz viele queere Personen in meinem Umfeld, die sagen, meine Freundinnen sind meine Familie, weil meine Familie hat ein Problem mit der Art und Weise, wie ich heute lebe.
Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt und auch ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel mitunter aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, die einfach keinen guten Draht zu ihrer Familie haben und die auch vielleicht sogar keinen guten Draht zu ihrer Dorfgemeinschaft haben, aus der sie irgendwie nach Frankfurt zum Beispiel gekommen sind oder so. Und für diese Leute ist zum Beispiel auch eher mittlerweile Frankfurt die Heimat und nicht ihr Dorf irgendwo in Schleswig-Holstein oder so. Und ich denke, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil zu Hause ist auch nicht für alle immer positiv konnotiert. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man sich auch immer wieder vor Augen führen muss. Und nehmen wir mal an, zu Hause ist für einen jetzt nicht positiv konnotiert. Ja, was macht es denn mit einem, wenn man dann an diesem Ort ist? Oder wir haben jetzt eigentlich eher so nostalgisch von Gerüchen gesprochen, von Geschmäckern und Eindrücken gesprochen.
Aber es kann auch Stress auslösen oder Angst.
Genau, also das kann für jemanden, für den dieses Zuhause eher negativ konnotiert ist, vielleicht sogar Menschen, die Gewalt erfahren haben oder so oder Missbrauch in einer anderen Art und Weise, die einfach aus Verhältnissen kommen, die für sie eher schädlich waren. Für diese Leute kann Zuhause sogar so eine kläffende Wunde oft sein und ich glaube, das ist so eine Sache, die darf man nicht vergessen. Zuhause ist nicht für alle Menschen positiv konnotiert.
Und wer sich für das Thema ein bisschen mehr interessiert, kann auch in unsere Folge reinhören, wo wir über Feiertage und Festtage gesprochen haben. Da sind wir auch nochmal ein bisschen näher drauf eingegangen, wie man denn damit umgehen kann, wenn man sich da nicht so wohl fühlt. Spoiler, niemand muss zu den Feiertagen nach Hause fahren, unter Anführungsstrichen nach Hause fahren, wenn man sich dort nicht wohl fühlt.
Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Niemand sollte sich gezwungen fühlen, irgendwo hinzugehen, wo er oder sie Dinge erfahren hat, die man nicht erfahren sollte.
Für mich gibt es auch noch ein bisschen was dazwischen. Also zwischen, es gibt diese nostalgische, unberührte, schöne Idee von zu Hause und es gibt auf der anderen Seite eben ein Zuhause, das negativ konnotiert ist oder vielleicht auch eine Herkunft. Ich habe total lange persönlich damit gerungen, zum Beispiel, dass ich aus einer sehr Working Class, also ArbeiterInnenklasse komme. Bei uns hat's einfach sehr anders ausgesehen als dann in meinem späteren Verlauf, als ich eben, ich war die Erste, die aufs Gymnasium gegangen ist, ich war die Erste, die eine Matura, also Abitur, abgeschlossen hat und die studiert hat. Und je weiter ich in meiner Ausbildung vorangeschritten bin, desto mehr war ich plötzlich umgeben von Menschen, die in großen Häusern gelebt haben oder die eben auch materiell viel abgesicherter waren. Also plötzlich habe ich mir gedacht, boah, muss mir mein Zuhause unangenehm sein? Wie ist das, wenn meine Schulfreundin oder mein Schulfreund mich zu Hause besuchen kommt? Muss ich mich da schämen? Weil ich wusste, ah, bei denen schaut's irgendwie anders aus. Und da habe ich bis in meine späten 20er eigentlich auch so diese Entwicklung und diese Reflexion darüber vorangetrieben, zu sagen, so, natürlich schäme ich mich nicht dafür, weil das ist ein anderes Leben, das in einem anderen Milieu stattfindet, also Milieu ganz wertfrei, sondern es ist einfach eine andere Umgebung. Meine Mutter und ich haben einen sehr unterschiedlichen Einrichtungsstil. Und all die Dinge, die so negativ konnotiert sind, wie, keine Ahnung, vielleicht kennst du das, viele Dinge wurden dann so praktisch besorgt, also irgendwelche Plastikstühle oder irgendwelche abwaschbaren Böden und alles. Und jetzt wollen wir alle irgendwie so Parkettböden und Holz und keine Ahnung. All diese Materialien haben für mich so lang so ein Schamgefühl ausgelöst. Und jetzt denke ich mir, das ist schon auch ein bisschen das, was den Zuhausebegriff für mich mitdefiniert.
Ich glaube, so geht es einfach sehr vielen Menschen, die einfach nicht mehr in denselben Verhältnissen leben, andere Einflüsse haben, als es die eigenen Eltern auch hatten. Also was ich in solchen Fällen vielen Menschen einfach auch anrate, ist, dass sie da vielleicht auch ihren eigenen Perfektionismus so ein bisschen ranstellen müssen. So oft haben wir an unsere Eltern im Allgemeinen so einen absolut perfektionistischen Anspruch, den sie einfach gar nicht erfüllen können, weil wir diese Dinge, die wir an unsere Eltern formulieren, so aus so einem Hindsight-Bias formulieren. Also sprich, später wissen wir das ja mehr. Wir sind gerade an einem ganz anderen Punkt, als sie das waren und können dementsprechend ganz andere Entscheidungen treffen, ganz andere Dinge bewerten und etc. Also in solchen Fällen, also sei es jetzt in der Einrichtung, aber sei es auch in anderen Dingen, wie zum Beispiel, ich bekomme das so oft mit, auch bei Klienten, dass sie ihren Eltern vorwerfen, dass diese halt mit denen in einem pädagogischen Kontext falsch umgegangen sind. Mhm. So, warum haben mir meine Eltern dies erlaubt? Warum haben sie mir das erlaubt? Wahrscheinlich wussten sie es nicht besser. Also ich sage immer Folgendes, wenn es nicht um Missbrauch oder um dergleichen geht, sollte man nicht so einen perfektionistischen Anspruch auch ans Elternhaus so haben. So, warum haben die nicht das anders gemacht? Warum haben die nicht dies gemacht? Warum haben die nicht so einen Geschmack? Warum haben die nicht das gesehen? Und bla bla. Hey, du sagst das jetzt gerade wahrscheinlich aus einer etwas privilegierten Stellung auch heraus. Mhm. Und dein größtes Privileg ist, dass du die Dinge im Nachhinein bewerten kannst. So, das ist ja ungefähr so, als würde ich nach einem Fußballspiel sagen, ja, warum hast du das Spiel denn so und so getippt? Und jemand hat das Spiel, was eigentlich so nicht so klar war, so völlig anders getippt, ne? Und ich denke, da darf man einfach weder so streng mit sich selbst noch mit den Eltern sein und sollte auch keine Scham empfinden, weil man wusste es einfach nicht besser und vielleicht muss man sich auch nicht für alles schämen. Man muss sich vielleicht nicht für Plastikmöbel schämen. oder man muss sich nicht fürs Parkett schämen. Man muss sich vielleicht auch nicht für einen Fliesentisch schämen. So. Okay, Fliesentisch.
Darüber können wir diskutieren.
Ja.
Nein, also du hast völlig recht natürlich, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es diese Sichtbarkeit gibt und dass die Menschen auch diese Stadien durchlaufen können, in denen ihnen diese Prozesse bewusst werden. Und du hast auf jeden Fall recht damit, wenn du sagst, Eltern, und ich glaube, wir betonen Eltern jetzt so, weil das meistens Menschen sind, die so ein Zuhause für einen neuen Menschen schaffen. Aber es können natürlich auch andere Bezugspersonen oder andere Familienmitglieder sein. Die machen das halt auch zum ersten Mal.
Eben. Sehr guter Stichpunkt. Sehr guter Stichpunkt auf jeden Fall. Ja, die machen das auch zum ersten Mal. Und es gab auch mal so einen sehr schönen Ausspruch, den ich mal gelesen habe. Und dieser war, sei nicht so hart zu deinen Eltern, sie leben auch nur das erste Mal.
Das stimmt. Ja, und was wir jetzt noch wenig gestreift haben, war schon auch vielleicht ein Thema, das sehr, sehr übergreifend ist und das nochmal in einer eigenen Folge hoffentlich mal Platz findet. Aber Menschen, die eben unfreiwillig ihr Zuhause verlassen müssen oder die aufgrund von ökonomischen oder bedrohlichen Szenarien tatsächlich ihr Zuhause verlieren. Und ich spreche insbesondere über Flucht und Migration.
Also ich bin da ganz bei dir, wenn ich sage, dass dieses Themenfeld eine eigene Folge verdient hätte. Was oft Flucht und Migration natürlich noch mal ein bisschen gewichtiger macht, ist, dass diese ja wirklich sehr, sehr unfreiwillig sind. Also tatsächlich merkt der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade, dass ich da auch so ein bisschen zurückhaltender darauf reagiere, einfach weil ich auch an der Stelle nicht möchte, glaube ich, diese Erfahrung durch diesen kurzen Zeitrahmen, den wir in dieser Folge noch haben, tatsächlich nicht genug würdigen zu können. An dieser Stelle würden wir auch zum letzten Bild unserer heutigen Folge kommen. Die Abbildung Mutter und Sohn von Marc Chagall.
Ja, und Marc Chagall ist ja bekanntlich nach Paris emigriert. Er hat in dem heutigen Belarus gelebt, damals war es noch das Russische Reich, und ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen und wurde aufgrund seiner Religion in Zarenregime eingeschränkt und musste aufgrund dessen oder wollte auch aufgrund dessen das Land verlassen. Und ich finde auch, dass das Bild, also es ist so eine Strichzeichnung, jetzt spricht wieder die Kunsthistorikerin aus mir, also ich sehe hier so Pinselstriche, ist eigentlich eine Druckgrafik, aber ja, es ist jetzt kein ausgemaltes, farbiges Bild. Und für mich könnte das auch durchaus, wenn wir es jetzt in unserer Vorstellung weiterspinnen, diese Mutter sein, die mit dem Kind, das in einer ganz neuen Umgebung sich bewegt, durch die Häuser zieht. Und das Kind wirkt auch ein bisschen schüchtern auf mich. Ich weiß nicht, Can, was siehst du in dem Bild?
Wie du schon erwähnt hast, ist ja nicht wirklich viel mehr außer diese angedeutete Darstellung der Mutter und des Sohnes. Und oft ist es ja wirklich ähnlich mit den Erinnerungen, die wir haben. Mhm. Oft sind die Erinnerungen, die wir haben, ja auch nicht pompöse Bilder, sondern kurze Erinnerungsblitze, die wir so haben. Und das ist ja das Interessante an dieser Szene, an die er sich vielleicht erinnert hat, also es ist ja nur Mutmaßung, ist nicht die Straße, in der er war, vielleicht von Wichtigkeit, nicht der Ort, an dem er war, nicht das, was er gemacht hat, sondern von Wichtigkeit war
die Berührung.
Die Berührung, ja, und der Ausdruck und das Gefühl.
Ja, ich finde das eine urschöne Zusammenfassung und sehr treffend. Sie schaut auch sehr freundlich aus, muss man sagen.
Ja, durchaus. Und er schaut eigentlich auch eher freudig aus.
Tatsächlich wirken Mutter und Kind in dieser Radierung von Chagall sehr freudig, wenn nicht sogar glücklich. Chagall stellt hier seine eigene Mutter und sich selbst dar. In seinen Arbeiten gibt die Größe der Figuren zumeist eine Auskunft über deren Bedeutung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Chagalls Mutter sehr groß und weich dargestellt wird. Mit ihrem Arm stützt die Mutter ihren kleinen Sohn. Beide schweben scheinbar schwerelos. Das unterstreicht die traumartige Wirkung der Darstellung. Sie ist Teil einer Serie mit insgesamt 20 Radierungen, die Chagall zu seiner Autobiografie Mein Leben schuf. Die Radierung wirkt mit zahlreichen untereinander gelegten Strichen und Schraffuren sowie den einzelnen Punkten, wie Jacqueline es eben schon beschrieben hat, sehr malerisch. Chagalls Mutter soll eine gutmütige Frau gewesen sein, die sowohl das Gehalt des Vaters aufbesserte, als auch für das Wohlergehen der Familie sorgte. So wie die Mutter in dieser Darstellung sanft den Sohn stützt und lenkt, unterstützte sie auch, trotz anfänglicher Zweifel, den Wunsch Chagalls, Künstler zu werden. Und das, obwohl die Familie aus einfachen Verhältnissen stammte und bislang keiner Berührungspunkte zur Kunst hatte. Chagall, der mit jüdischer Abstammung im damaligen Russischen Reich geboren wurde, war in seinem Leben mehrmals zur Flucht gezwungen, ob vor dem Zarenregime oder später vor den Nationalsozialisten. Dass er mit dieser Radierung eine Verbundenheit zu seiner Mutter in den Fokus rückt, legt die Assoziation nahe, dass er in ihr eine Art sicherer Heimat sah.
Und weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Es ist so eine dunkle Schraffierung im Bauchraum von dem Kind. Mhm. Und irgendwie habe ich mir gerade gedacht, das ist wie so Wärme, wie wenn man mit so einer Wärmebildkamera über einen Körper fährt. Und das geht ja auch über den Arm von der Mutter. Also das sind eigentlich die zwei dunkelsten Stellen, der Arm der Mutter und der Bauch des Kindes. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher dafür, wo zu Hause sein kann.
Ja, zu Hause ist nämlich, wie wir auch schon das öfter festgestellt haben heute.
Der Arm der Mutter.
Ich wollte jetzt eigentlich auch sagen, ein Gefühl eher, aber manchmal vielleicht auch der Arm der Mutter tatsächlich.
Ja, wir haben heute über ganz unterschiedliche Formen von zu Hause gesprochen. Also ob das in der Ferne liegt, ob das unterwegs ist, ob man sich nicht festlegt, ob das auf der Zunge, in der Nase, auf der Haut stattfindet, ob das die Art und Weise ist, wie man spricht. Ich glaube, wie immer kommen wir in einem Fazit dazu, dass wir einerseits herausfinden müssen, was ist eigentlich meine Sehnsucht? Was ist mein Bedürfnis in Zuhause? Also will ich vielleicht wirklich dieses Haus bauen und 40 Jahre am selben Ort wohnen und die Straße runter am Friedhof begraben werden? Oder will ich meine Fußspuren auf der ganzen Welt hinterlassen und fühle mich wohl damit, wenn ich zwei meiner Talismänner und Talisfrauen dabei habe? Das kann einfach eine sehr persönliche Entscheidung und auch Reise sein.
Und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt. Es ist nun mal auch eine sehr persönliche Sache. Und wir haben zwar gesagt, zu Hause ist ein Gefühl, aber zu Hause ist für andere Menschen mehr, für andere Menschen auch weniger. Also wir haben ja festgestellt, zu Hause ist zumindest für die meisten Menschen etwas, was auch mit einem Gefühl verbunden ist. Und auch der Begriff des Zuhauses an sich ist auch eine Sache, welche sich im Laufe der Zeit auch immer verändert hat. Und das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Sache, die man hierbei auch berücksichtigen muss. Und dadurch, dass sich dieser Begriff des Zuhauses am Wandeln ist und auch schon immer im Wandel war, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob dieses Gefühl des Zuhauses kompensiert werden kann. Was denkst du denn darüber, Jacqueline?
Ich glaube, man kann es versuchen, aber kompensieren ist ja auch immer eine Form von Überbrückung, würde ich jetzt so betrachten. Also ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass Menschen sich immer irgendwo verankert fühlen, dass man immer irgendwie in Verbindung steht und dass man beide Beine am Boden hat. Das ist einfach eine sehr unrealistische Betrachtung einer Biografie. Aber ich glaube, in diesen Übergangsphasen kann man sich an Dinge klammern, von denen man weiß, dass sie einem oder einer Stabilität bieten. Ich zum Beispiel, wenn ich wieder in eine neue Wohnung gezogen bin oder wenn ich viel unterwegs war, dann habe ich mir tatsächlich einfach ein Gericht gemacht, das mich an zu Hause erinnert. Oder manche Menschen nehmen ihren Polster mit, wenn sie auf Reisen sind. Also ich bin ja beruflich auch teilweise total viel unterwegs. Und wenn ich weiß, ich bin wirklich über einen längeren Zeitraum viel unterwegs und ich krieg Heimweh, dann nehme ich mir manchmal auch einen Gegenstand mit, der mir wichtig ist. Und so können wir vielleicht auch die Dinge ein bisschen fluider gestalten und sagen, okay, ich kann mich gerade nicht zu Hause fühlen, aber ich kann etwas von dem, einen Beigeschmack davon mit mir mitnehmen.
Und für Menschen, die dementsprechend vielleicht auf eine gewisse Art und Weise Heimweh haben, ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie sich auch einfach vor Augen führen, hey, ich bin hier jetzt gerade, wo ich bin, vielleicht nur für eine gewisse Zeit und werde irgendwann natürlich auch wieder heimkehren. Und solange ich hier bin, werde ich vielleicht die Zeit, die ich hier bin, nutzen, Neues herausfinden, Neues ausprobieren und den Ort, wo ich gerade hier bin, auch zu einem gewissen Zuhause machen. Und das ist vielleicht so ein Ansatz, den man auch verfolgen sollte, dass man nämlich den fremden Ort, wo man ist, auch mit diversen Erinnerungen, mit diversen Gefühlen und mit diversen Dingen erfüllen kann.
Wenn ich an so eine Wohnung oder ein Haus denke, dann ist das ja auch immer mit voll viel finanziellen Mitteln und Sicherheit verbunden. Aber Can, glaubst du, ist aus deiner Perspektive ein Zuhause und Heimatgefühl auch ohne große finanzielle Mittel möglich? Und wenn ja, wie?
Also ich weiß, dass es tatsächlich so möglich ist, denn wir haben ja schon vorher auch festgestellt, Zuhause ist ja mehr so eine Art von Gefühl. Und dieses Gefühl ist per se nicht unbedingt an eine gewisse Ausstattung oder eine gewisse Lage auch immer gebunden. Also ob jetzt dass eine schöne Gegend ist, wo man wohnt, ob das jetzt ein Altbau ist, ein Neubau ist, ob es da eine Klimaanlage gibt oder keine Klimaanlage gibt oder so. Es ist ja wirklich erstmal hauptsächlich ein emotionaler Zugang, den man dazu auch hat. Und finanzielle Mittel sollten hierbei erstmal per se eigentlich keine allzu große Rolle spielen. Was aber natürlich wichtig ist, ist der Sicherheitsaspekt. So, ein Zuhause ist nämlich auch immer ein Faktor, was eine gewisse Sicherheit vermitteln sollte. Also für viele Menschen ist ja ihr Zuhause auch ein sogenannter Safe Space. Und es gibt tatsächlich auch gute Gründe, dass dies so ist. Denn interessanterweise betrachten viele Menschen ihr eigenes Zuhause als eine Erweiterung ihrer Person selbst und sehen oft ihr Zuhause oder ihre Wohnung und dergleichen oft als einen Ausdruck ihrer Persönlichkeit, einen Ausdruck ihrer Bedürfnisse und einen Ausdruck ihres Lebensstils, ihrer Kultur und verschiedener anderen Einflüsse, die sie haben.
Ich finde das auch immer am schönsten, wenn Leute bei mir vorbeikommen und sagen, man sieht, dass du hier wohnst.
Das ist doch auf jeden Fall immer ein schönes Kompliment. Und ich mag es tatsächlich, wenn Leute mich besuchen kommen und dann schauen sie so in meinen Bücherregalen nach, welche Bücher ich habe oder welche Bücher ich gerade lese oder sehen irgendwelche Dekogegenstände von mir oder schauen meine Teppiche oder so an und fragen, was das für Sachen sind. So, ich mag es, wenn Leute zu mir nach Hause kommen und neugierig sind. Ich finde das irgendwie toll.
Und welches Team bist du eigentlich? So Eigenheim bauen und an einem Ort bleiben oder würdest du sagen, du bleibst flexibel in deiner Wohn- und Heimatsituation?
Sehe mich in absehbarer Zeit kein Eigenheim kaufen. Das sehe ich aktuell tatsächlich nicht. Aber ich sehe mich aktuell auch nicht aus meiner Heimatstadt wegziehen, weil ich da sehr gerne bin. Wohne auch im selben Stadtteil schon seit Ewigkeiten und so und bin da sehr gerne, lieb's da einfach und mag so diese Stabilität und das Gewohnte da halt auch so, dass ich mag das da halt auch einfach. Ich mag es einfach immer in dasselbe Café zu gehen. Ich mag es, so einen Plausch zu halten, so mit den Ladenbetreibern. So, ich mag es einfach, da verwurzelt zu sein.
Ich finde das auch so schön. Entschuldigung, dass ich dir da jetzt so reingrätsch. Aber wenn ich auch an Wien denke, dann ist einer meiner Core Memories, also einer der Erinnerungen, die in mir was ganz Starkes auslöst, dass ich manchmal vor die Tür gehe und zufällig Menschen treffe, die ich kenne und die ich mag und mit denen ich dann 10, 15 Minuten tratsch und dann gehe ich meinem gewohnten Alltag weiter nach. Und da denke ich mir immer so, ach, ich bin zu Hause.
Ich fühle das absolut und ich glaube, das wahre Zuhause von jemandem ist auch wirklich das, wo man sowas, glaube ich, auch irgendwann hat. Wirklich so dieses Gefühl, dass man sagt, okay, ich bin hier wirklich zu Hause. Es muss nicht immer der Ort sein, wo man geboren ist, aber es muss der Ort sein, wo man sich geborgen fühlt, zumindest.
Zu Hause ist der Ort, wo man erkannt wird.
Vielleicht, ja.
Wenn ihr jetzt auch sehr viel über Zuhause nachgedacht habt, dann schreibt uns doch mal, was bedeutet für euch Zuhause? Ist das ein Ort oder ein Geschmack? Ist das unterwegs oder an einem bestimmten Platz? Sind das Menschen oder ein Gefühl? Wir würden uns total freuen, wenn ihr unsere Sammlung an Definitionen des Zuhauses noch erweitern würdet. Ihr könnt das direkt in der App, wo ihr den Podcast hört, machen.
Darüber würden wir uns tatsächlich sehr freuen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf bald.
Baba.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.